Ich hoffe, dass ich in Erinnerung bleibe als jemand, als der Brücken baut, der den Kunden zum einen erklärt, wo die Zukunft liegt, wo die Innovationen liegen, wie sie ihre Geschäftsmodelle erneuern können, wie wir ihnen helfen können, produktiver zu werden, aber wie eben auch gerade angesprochen, ihre Lieferketten widerstandsfähiger und nachhaltiger zu gestalten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und das ist eine besondere Ausgabe, denn es ist die 150. Folge dieses Podcasts. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute alle dabei sind. Das Unternehmen ist immer noch der wertvollste Konzern im DAX. In diesem Jahr wird mit einer Sonderzulage zum 50-jährigen Firmenjubiläum die wahrscheinlich höchste Dividende der Firmengeschichte ausgezahlt. Die Rede ist von SAP, dem Vorzeigesoftwareunternehmen aus dem baden-württembergischen Städtchen Walldorf. Dennoch klemmt es bei SAP. Der Hauptgrund ist das Cloud-Geschäft. Neue wie alte Mitbewerber machen es dem Konzern immer schwerer und die Kunden sind noch längst nicht so überzeugt vom Cloud-Geschäft wie die Firmenleitung. Woran das liegt, das will ich heute mit Christian Klein besprechen. Er ist seit 2 Jahren der alleinige CEO des Konzerns. Wir sprechen aber nicht nur über seine Strategie, den Umbau des Unternehmens, sondern auch über seine persönliche Geschichte und seinen Aufstieg auf den Chefposten. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Christian Klein, dem CEO von SAP, der jetzt hier vor mir auf dem Monitor zu sehen ist. Hallo Herr Klein.
Schönen guten Morgen, Herr Mattes.
Viele Unternehmen ziehen sich ja gerade zurück aus Russland. SAP hat verhältnismäßig lange gezögert. Warum eigentlich?
Zögern würde ich das nicht nennen. Ja, wir haben ja gleich nach dem Ausbruch des Krieges gesagt, dass wir unser Geschäft stoppen, also auch den Vertrieb unserer Produkte und Services. Mhm. Natürlich haben wir auch die Sanktionen sofort umgesetzt, ja, und in der Zwischenzeit haben wir auch gesagt, dass wir unser Cloud-Geschäft runterfahren, aber wir haben eigentlich sehr, sehr schnell gehandelt und von dem her glaube ich auch, dass wir da absolut auch ein klares Zeichen gesetzt haben. Wir verurteilen natürlich den Krieg auf das Schärfste und was für uns natürlich daneben auch noch sehr wichtig war, dass wir uns um unsere ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern. Auch da haben wir mittlerweile den Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch außer Landes gebracht. Mhm. Wir kümmern mit unserer Technologie uns auch um die Hilfe für die Bevölkerung in der Ukraine. Wir haben dem ukrainischen Gesundheitsministerium Zugang zu unserem Geschäftsnetzwerk gegeben. Wir haben mittlerweile über 2000 Lieferanten, die auch medizinische Produkte dann an Krankenhäuser liefern in der Ukraine. Das heißt, wir helfen, wo wir können, auch mit unserer Technologie. Und das ist am Ende auch ein sehr wichtiger Bestandteil.
Aber russische Unternehmen, die ihre Software auf eigenen Servern betreiben, betreuen sie ja weiter, oder?
Ja, zum einen die unter Sanktionen stehen, nicht. Und wie Sie ja selbst eben richtig erwähnt haben, sie betreiben sie selbst. Und dann gibt es noch einen technischen Support, der nicht mehr existiert für Kunden, die unter Sanktionen sind. Und
aber alle anderen haben Support weiterhin.
Ja, aber die anderen, worüber reden wir da? Ja, wir haben jetzt erweiterte Sanktionen auch ab Mai für den Energiesektor, also beispielsweise Gazprom, Rosneft, und auch da haben wir mittlerweile auch da den Support eingestellt. Im Endeffekt geht es jetzt hier noch um Unternehmen, die ihre Systeme selbst betreiben, ja, um die zivile Infrastruktur, beispielsweise Krankenhäuser. Und da haben wir gesagt, da steht es uns nicht zu, als SAP zu sagen, stellen wir jetzt auch den technischen Support für Krankenhäuser ein, sondern ich glaube, da weiß die Politik schon sehr genau, was sie tut. Und wir tun gut daran, auch der Guidance oder der Richtung dann auch zu folgen.
Der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident hat ja auf Twitter geschrieben, wie lange wollen Sie Russland noch helfen, ukrainische Kinder zu töten? Hat Sie das gar nicht berührt?
Das hat mich sehr berührt und natürlich berührt mich der Krieg auch sehr. Mhm. Und ich denke, ich habe ja eben gerade auch mal kurz ausgeholt, was SAP alles tut. Und wir verurteilen den Krieg aufs Schärfste. Und wichtig ist auch für uns nochmal zu erwähnen, dass wir auch schon, da geht es hier nicht mehr um den finanziellen Punkt in Russland, sondern in der Zwischenzeit haben wir das Geschäft eigentlich vollständig runtergefahren. Wie gesagt, es geht noch um den technischen Support von einigen wenigen Kunden in Russland. Und von dem her, wir haben ja auch mittlerweile auch gesprochen, der Digitalminister und ich. Und ich habe ihm auch zugesichert, dass wir vor allen Dingen für die Zeit auch nach dem Krieg der Ukraine unsere volle Unterstützung zusagen.
Wie muss man sich das vorstellen? Die Hilfe für die Zeit nach dem Krieg für die Ukraine, an was für Projekte haben Sie da konkret gedacht?
Ja, wissen Sie, wir hatten eigentlich heute schon in Kiew ein sehr gutes Team, gerade in der Entwicklung, die uns geholfen haben bei der Weiterentwicklung einiger unserer Kernlösungen. Und wir haben viele von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt außer Landes gebracht. Wir haben darüber hinaus im Übrigen auch viele jungen Flüchtlingen mittlerweile auch Praktika gegeben. Wir schauen, wie sie vielleicht auch einen Beruf bei uns dann schlussendlich finden bei SAP. Und für die Zeit nach des Krieges habe ich ihm zugesagt, dass wir das auf jeden Fall wieder helfen wollen, mit aufzubauen, dass wir uns definitiv vorstellen können, auch das Entwicklungszentrum in der Ukraine, in Kiew weiter auszubauen. Und natürlich versuchen wir jetzt auch kurzfristig zu helfen, indem wir vielen jungen Menschen, aber auch Informatikern, die jetzt aus der Ukraine kommen, auch gucken, wie wir sie vielleicht bei SAP unterbringen können. Und ich glaube, es ist wichtig, jetzt nicht nur jetzt an der Seite von der Ukraine zu stehen, sondern auch für die Zeit nach dem Krieg. Mhm.
Dieses Jahr feiert SAP sein 50-jähriges Jubiläum. Damals, 1972 war das, bevor wir beide geboren sind, haben 5 Männer die Idee gehabt, eine Standardsoftware für Unternehmen zu entwickeln, die alle betrieblichen Abläufe integriert und es möglich macht, Daten in Echtzeit zu verarbeiten. Das war eine Revolution damals. Hasso Plattner und Dietmar Hopps sind große Namen, die wahrscheinlich jeder kennt oder die meisten kennen. Und viele können mit ihnen auch inhaltlich stark was verbinden. Was möchten Sie eigentlich in die Zukunft der, fangen wir mal an mit der SAP-Geschichte eingehen, aber vielleicht auch darüber hinaus?
Ja, also wenn man sich mal auf die, wenn man mal auf die letzten 50 Jahre zurückblickt, ich denke, ganz am Anfang gehört schon einiges an Mut dazu, ja, das Risiko auch zu gehen, ja, aus seinen bestehenden Berufen herauszugehen, etwas ganz Neues zu machen, etwas, was Betriebssoftware, was ja damals quasi auch SAP das erste Unternehmen war, wo ja auch in diesen Bereich reingegangen ist. Und natürlich war damals vieles noch nicht klar, wie sich eine SAP entwickeln würde. Und dafür, für diesen Mut kann man den 5 Gründern auch nur danken. Und für die nächsten 50 Jahre, wenn wir mal in die Zukunft schauen, und das ist ja gerade in der Technologiebranche sehr wichtig, was würde ich mir wünschen? Zum einen, die Cloud, ja, die besteht ja jetzt schon ein paar Jahre. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt den Wandel konsequent weitergehen, der SAP in die Cloud. Es gibt viele, viele Vorteile. Beispielsweise nehmen Sie den Krieg gerade jetzt. Es ist ein Krieg, der in der Ukraine stattfindet, aber es ist auch ein Cyberwar, wie wir in unserer Industrie es nennen. Und ich glaube, da bietet die Cloud bei dem Punkt, aber auch bei vielen anderen Punkten enorme Vorteile für unsere Kunden. Und SAP, wir stehen ja dafür, die Unternehmensprozesse, ja, unserer Kunden abzubilden. Sehr, sehr viele geschäftskritische Prozesse. In den letzten 50 Jahren ging es darum, ja, unseren Kunden zu helfen, zu wachsen, neue Geschäftsmodelle abzudecken. Darum geht es natürlich auch weiterhin. Jetzt auch mit KI geht es darum, um die Automatisierung der Geschäftsprozesse, die Automatisierung, die Produktivität nochmal auf ein neues Level zu heben. Aber für die nächsten 50 Jahre könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, SAP kann auch Unternehmen verbinden. Ja, es geht auch sehr viel um widerstandsfähige Lieferketten. Das ist gerade eine sehr große Herausforderung und wird eine große Herausforderung bleiben. Das heißt, wie können wir nicht nur Unternehmen zu mehr Wachstum verhelfen, sie mehr produktiver zu machen, sondern wie können wir sie auch besser vernetzen, ja, mit ihren Lieferanten in der Lieferkette, mit anderen Unternehmen. Und das nächste große Thema ist das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ich glaube, da kommt kein Unternehmen daran vorbei. Das ist die größte Herausforderung unserer Gesellschaft. Und wir betreiben ja sehr geschäftskritische Prozesse, die auch sehr energieintensiv sind. Und ich glaube, da kann Standardsoftware sehr wohl einen Beitrag dazu leisten, ja, die Transparenz zu schaffen, ja, das Bewusstsein zu schärfen. Wo kann man und sein Unternehmen auch noch nachhaltiger ausrichten? Wie kann man die Lieferkette nachhaltiger ausrichten? Und auch da sehe ich für SAP eine sehr, sehr große Rolle in der
Zukunft. Und was ist Ihre Rolle dabei? Sind Sie, ich versuche das mal auf eine Zeile zu bringen, der große Transformator in einer Zeit der Umbrüche? Oder was werden Sie in Erinnerung bleiben?
Ich hoffe, dass ich in Erinnerung bleibe als jemand, der Brücken baut, der den Kunden zum einen erklärt, wo die Zukunft liegt, wo die Innovationen liegen, wie sie ihre Geschäftsmodelle erneuern können, wie wir ihnen helfen können, produktiver zu werden, aber wie eben auch gerade angesprochen, ihre Lieferketten widerstandsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Mhm. Das zum einen. Und dann ist es auch, ein CEO ist auch immer ein Brückenbauer nach innen. Ja, und so eine Transformation, das Wichtigste sind die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, auch den Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, die Strategie immer wieder zu erklären, wie wir uns auch ändern müssen innerhalb der SAP, welche Aufgaben sich ändern müssen, die Investoren mitzunehmen, die Partner mitzunehmen, unseren Betriebsrat mitzunehmen. Und das ist meine Rolle. Ja, das ist wie ein Orchester, da müssen alle zusammenspielen. Und ich glaube, dass ich hoffentlich als der CEO in Erinnerung bleibe, der hoffentlich sicherstellt, dass dieses Orchester die richtige Melodie spielt. Und deswegen blicke ich da sehr zuversichtlich in die Zukunft.
Wir werden über diese Transformation auch von SAP noch sprechen. Ich würde aber gerne erstmal über Ihre persönliche Transformation sprechen. Sie sind ja vor, wenn ich richtig gerechnet habe, 23 Jahren als Schülerpraktikant zu SAP gekommen. Das war damals ja noch ein... Naja, man kann schon sagen, eher mäßig bekanntes Technologieunternehmen in der totalen Provinz, sage ich jedenfalls jetzt mal so als Hamburger. Was war das damals eigentlich für ein Unternehmen? Alles ein bisschen langweilig, aber solide. Wie muss man sich die Kultur vorstellen?
Ja, also da muss ich natürlich ein bisschen widersprechen. Zum einen Provinz, Herr Mattes, ich lade Sie gerne mal nach Heidelberg. Auch Mannheim ist sehr schön und auch Waldorf hat schöne Seiten, Kraichgau hat hier schöne Seiten. Ich sehe ja viel von der Welt, aber ich komme auch immer wieder gerne heim, muss ich sagen. Und das zum anderen SAP. SAP ist eigentlich ein sehr aufregendes Unternehmen. Es wird nie langweilig bei uns. Als Technologieunternehmen muss man sich ständig wandeln. Am Ende, wenn man sich mal überlegt, wir betreiben die größten Unternehmen der Welt. Wir betreiben aber auch viele Mittelständler. Und das heißt, wir müssen immer den Finger am Puls haben, wie sich die Industrien gerade verändern. Und das ist doch spannend. Ja? Das heißt, wir bekommen immer hautnah mit. Wir sind kein Hardware-Produzent, sondern wir betreiben Geschäftsprozesse. Und das macht es doch so spannend. Und wenn man sich jetzt mal die nächsten 50 Jahre anschaut, glaube ich auch, dass das ein sehr, sehr spannendes Umfeld bleiben wird mit all den Herausforderungen, denen unsere Kunden haben. Und persönlich, daraus ziehe ich ja auch meine Energie. Ja, jetzt bin ich schon sehr, sehr lange dabei, in der Tat. Ich habe hier schon als Schülerpraktikant meine ersten Erfahrungen gemacht. Das war mehr das Schleppen von Monitoren. Die waren damals auch noch ein bisschen größer und schwerer. Und habe mir da schon die ersten Erfahrungen gesammelt. Die waren noch ein bisschen anders da wie heute als CEO, aber all diese Jahre haben mir natürlich sehr geholfen, zurückzukommen zu dem Orchester, ja, das Unternehmen besser zu verstehen, wie es tickt, wie die Kultur ist, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wofür sie stehen wollen, wofür SAP stehen sollte. Ich habe sehr viel natürlich auch über unsere Kunden gelernt und all das kommt mir natürlich heute sehr.
Aber dann lassen Sie uns doch mal darüber konkret sprechen. Was ist es wirklich konkret, was Sie damals vielleicht in Ihren Anfangsjahren über das Unternehmen gelernt haben, was Ihnen heute noch hilft?
Ja, zum einen, fangen wir mal mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Es ist, und das bekomme ich auch immer wieder bestätigt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt von anderen Unternehmen zu uns kommen. Und gerade letztens hatte ich da mit einem Top-Manager ein Abendessen und er hat gesagt, Christian, es ist eigentlich Wahnsinn, mit was für einer Leidenschaft die SAP und die Mitarbeiter für das Unternehmen einstehen. Ja, das heißt, die Bindung zum Unternehmen, die ist hier viel, viel höher wie bei anderen Unternehmen. Das ist ein gewachsenes Unternehmen. Wir legen darauf sehr, sehr viel Wert. Ja, und natürlich, aus diesen Emotionen, aus dieser Leidenschaft, da entstehen auch Diskussionen. Diskussionen, wie unsere Haltung zu dem Krieg ist. Diskussionen um die Strategie. Aber wir haben eine sehr lebendige Unternehmenskultur und die muss man verstehen. Und weil es ganz, ganz wichtig ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in die Zukunft mitzunehmen. Man kann nicht einfach nur eine Strategie auslegen und sagen, es werden schon alle folgen, sondern nein, das ist ein Dialog, das ist eine Diskussion. Und der ist vielleicht hier bei SAP etwas ausführlicher wie bei anderen Unternehmen, aber dafür haben wir halt auch eine sehr motivierte und Mitarbeiterschaft. Und
das aber ist was war viel, das konkret, was Sie damals schon gelernt haben, was Ihnen heute hilft?
Wenn man dann das Unternehmen natürlich kennt, über so viele Jahre, dann weiß man natürlich auch, wie man die einzelnen Unternehmensbereiche anpacken muss, wie man auch die Führungskräfte dahinter bringen muss und natürlich auch, wie ich eingangs gesagt habe, wie wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickeln müssen, wie wir sie auch mit ins Boot holen. Das ist ganz, ganz wichtig in so einer Transformation.
Sie sind dann ja als Schülerpraktikant dort gewesen, haben gerade erzählt, wie Sie Monitore geschleppt haben. Dann sind Sie wiedergekommen. War SAP immer das Ziel oder gab es eigentlich noch einen Plan B?
Gut, als Kind hat man natürlich noch andere Träume. Bei mir war es sehr stark der Sport, der mich auch sehr stark geprägt hat, muss ich sagen, im Nachhinein, wenn ich so diesen mir anschauen, den Ehrgeiz, den es ja in so einer Rolle auch benötigt, ja, da kommt schon noch vieles, muss ich sagen, auch von der Kindheit her.
Das heißt, Sie wollen Fußballer werden ursprünglich?
Ja, wahlweise, manchmal auch, ja. Tennis hat mir auch Spaß gemacht, macht mir immer noch Spaß. Am Ende kam auch noch die Leidenschaft fürs Skifahren dazu. Ja, und natürlich ist es immer auch ein Traum, so ein Hobby dann natürlich auch zum Beruf zu machen, aber es ist natürlich auch immer eine Frage des Talents. Und irgendwann kam dann das Studium bei SAP und was mich dann einfach fasziniert hat, dieser Moment, als man dann merkt, wir lösen sehr, sehr große Probleme für unsere Kunden, wir stellen sehr, sehr kritische Software her, entwickeln sehr, sehr kritische Software und dann diese Verbindung zu schaffen, ja, vom Kunden hin zum Produkt, hin zur Technologie, weil wir entwickeln ja nicht nur irgendwelche Technologie, am Ende muss es ja auch immer wieder diese Verbindung geben und das hat mir gelegen, ja. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Das hat bei mir eine Leidenschaft entwickelt, wo ich sagen muss, das ist wirklich eine große Aufgabe. Das macht Spaß. Und daraus ziehe ich auch bis heute noch sehr, sehr viel Energie.
Sie haben ja ein duales Studium an der Hochschule Mannheim und bei SAP absolviert. Danach kamen dann schnell größere Karriereschritte dazu. Steckte eigentlich hinter all dem ein größerer Plan? Ich meine, Sie hatten dann recht schnell Jobs in der Serviceorganisation, in dem Controlling 2011 bis 2012, dann Chief Financial Officer von SuccessFactors in Kalifornien, dann COO oder ab Oktober 2019 dann Co-CEO. Das ist schon eine ziemliche Blitzkarriere. Plant man sowas?
Ich war eigentlich nie jemand, der 5 Schritte im Voraus geplant hat. Für mich hat immer sehr stark das Hier und Jetzt gezählt. Natürlich immer verbunden, ja, seinen Job bestmöglich zu tun, verbunden mit einem gesunden Ehrgeiz, wie ich sagen würde. Und dann war es halt für mich sehr wichtig, in meiner Karriere immer wieder zu schauen, in meinem jetzigen Job, auch wenn natürlich vielleicht viele Komponenten gepasst haben, toller Manager, tolle Aufgabe. Für mich war es dann immer wieder die Frage, wo ist denn eigentlich auch noch die Lernkurve? Und wenn es dann irgendwann in Anführungszeichen etwas langweilig wurde, dann war es für mich immer wichtig, dann auch rauszukommen aus der Komfortzone. Auch das war nicht immer einfach, muss ich sagen. Da bin ich auch sehr dankbar für einige Mentoren, die auch mir mal gesagt haben, Christian, wenn du jetzt nicht hier für Jahre hängen bleiben möchtest und für immer in diesem Bereich sein möchtest, dann wird es Zeit, auch wieder aufzubrechen, Neues zu tun.
Wir hören immer wieder, dass vielversprechende Talente im Konzern bei SAP speziell vorbereitet werden. Das ist, glaube ich, erstmal noch nichts Besonderes. Sie bekommen dann aber immer besondere Aufgaben, um sich zu beweisen. Und wir haben gehört, dass Sie schon recht früh auch auf der Liste des Aufsichtsrats standen. Was für spezielle Aufgaben waren das bei Ihnen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich war natürlich schon sehr dankbar. Da war ich noch nicht mal auf der höheren Führungsebene damals. Also ich kann mich dran erinnern, da durfte ich mal beim Henning Kagermann eine Analyse präsentieren über unsere Supportstandorte oder wie wir gewisse Bereiche weiterentwickeln können, wie wir noch bessere Talente an Land ziehen können. Und damals war ich noch ein sehr, sehr junger Mitarbeiter. Und das ist, aber diese Plattform zu haben, ich glaube, das ist zu dem Punkt von vorhin, die Unternehmenskultur der SAP, dass man diese Chance bekommt, ist, denke ich, nicht alltäglich. Und das hat mir enorm viel geholfen. Und auch heute, ich lege großen Wert auf unser Talent, auf unser Programm für unsere Talente. Beispielsweise bekommen Sie dann auch mal in der Strategie 1, 2 Punkte zugeordnet, wo sie an Themen, an denen sie arbeiten können, die sie dann wieder auch präsentieren dürfen an den Vorstand, an die Führungskräfte heran, um ihnen auch diese Plattform zu geben, sich weiterzuentwickeln.
Es gibt ja sicherlich dann bei Gesprächen abends beim Wein oder Bier, gerade mit solchen jüngeren Nachwuchsführungskräften, sicher die ein oder andere Frage, Mensch, Christian Klein, können Sie uns vielleicht mal, wie haben Sie das gemacht? Können Sie uns einen Tipp geben für die Karriere? Was sind so die 2, 3 Ratschläge, die Sie jüngeren Menschen am häufigsten geben?
Zum einen, bei mir war es sehr, sehr wichtig, ich hatte ja verschiedene Mentoren und alle haben mir die Chance gegeben, auch immer wieder neue Aufgaben zu bewältigen. Alle haben mir das Vertrauen geschenkt. Alle haben mir auch die Transparenz zu geben, die Plattform gegeben, ja, damit man auch meine Leistung wahrnimmt. Und der Mentor nimmt schon eine sehr, sehr wichtige Rolle ein. Aber alle haben eines gemeinsam gehabt. Ja, sie haben wirklich meine Karriere gefördert, haben mir diese Plattform gegeben, haben mir immer wieder Tipps gegeben. Das war sehr, sehr wichtig. Und das zweite Thema ist, wo ich immer wieder drauf eingehe, ist, man lernt nie aus und das ist mir sehr wichtig. Ja, auch ich muss manchmal meine Meinung revidieren. Auch ich gehe manchmal in ein Meeting rein und denke eigentlich, ich habe die Antwort und komme auch wieder heraus und habe meine Meinung geändert. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Nicht jeder Tag ist gleich. Man darf nie glauben, dass man schon alles weiß. Und diesen Hunger, diese Leidenschaft zu haben, sich immer wieder weiterbilden zu wollen, gerade in unserer Branche. Ja, das ist sehr, sehr wichtig und nie diese Arroganz zu haben, zu denken, man weiß schon alles und meine Meinung ist die einzige, die zählt. Das ist, denke ich, was sehr, sehr wichtig ist, zumindest bei SAP, um Karriere zu machen.
Sie folgen ja in Ihrer Rolle jetzt großen Namen. Sie haben Bill McDermott, den ehemaligen CEO, haben Sie gerade erwähnt, den haben Sie abgelöst. Kurzzeitig in einer Doppelspitze mit der Amerikanerin Jennifer Morgan, bevor Sie nach nur 6 Monaten bevor Sie den Vorstand allein übernommen haben. Für alle, die es jetzt nicht im Detail mitverfolgt haben, was hat eigentlich dem Aufsichtsrat zuerst nicht an Bill McDermott gefallen und dann an Jennifer Morgan?
Na, ich glaube, die Frage muss man anders stellen. Ich glaube, Bill war ja lange, lange Zeit dann erst Co-CEO mit Jim und dann ja auch alleiniger CEO und das Unternehmen hat sich ja toll entwickelt und ich glaube, die Strategie, ja, die natürlich auch geprägt war von einigen Akquisitionen, die hat schon ihre Berechtigung gehabt. Die hat auch SAP die Chance gegeben, in der Cloud Fuß zu fassen. Und und jetzt mit mir als CEO, ich glaube, es ist eine andere Zeit. Ja, und es gibt andere Schwerpunkte, organische Innovation.
Also weniger Zukäufe,
die Zukäufe zusammenbringen auf einer Plattform. Die Datenmodelle, weil am Ende müssen unsere Lösungen ja miteinander sprechen. Ja, das ist Unternehmensabläufe, die gehen immer cross. Ja, die sollten am besten jetzt über unser Geschäftsnetzwerk, sogar über Unternehmensgrenzen hinausgehen.
Und das heißt, hat er vernachlässigt, diese Integration.
Ich würde sagen, Herr Mattes, alles hat seine Zeit, wie ich immer so schön sage. Und ich glaube, damals war der Fokus ein anderer. Und jetzt ist es eine andere Zeit. Und wir hören unseren Kunden zu. Das Feedback war sehr eindeutig. Es ist auch, man muss einfach auch sagen, wenn man sich einfach in die Kunden hineinversetzt, ist es jetzt einfach eine Notwendigkeit und ein absolutes Muss und auch ein Alleinstellungsmerkmal von SAP, weil wir ja auch ein sehr breites Portfolio haben, gibt unseren Kunden viele Vorteile. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das ein Versäumnis war, aber es ist jetzt einfach an der Zeit, diese Dinge anzugehen, ohne jetzt quasi auch die organische Innovation zu vernachlässigen. Auch da haben wir natürlich weiterhin einen sehr starken Fokus.
Bleibt der doch für viele sehr überraschende Abgang von Jennifer Morgan. Wie sehr hat Sie das überrascht?
Natürlich hätten wir, als wir beide die Co-CEO-Rolle angenommen hatten, hätten wir beide natürlich nicht gedacht, dass es nach 6 Monaten dann auch schon wieder ein Ende hat. Und glauben Sie mir, auch für mich persönlich war das alles andere als einfach. Es war einfach nur so, als wir beide da angetreten sind, da wusste noch keiner von Covid und von der Pandemie und ich weiß, wir haben das ja schon öfters erklärt, aber das ist einfach ein Punkt, was in der Co-CEO-Rolle einfach schwierig ist, wenn es darum geht, plötzlich innerhalb von wenigen Stunden manchmal zu Entscheidungen zu treffen, um die Kunden am Laufen zu halten, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was macht man mit den Büros? Wie geht man damit um? Wie hält man aber parallel auch den Betrieb am Laufen? Aber
warum geht das in der Doppelspitze nicht, habe ich mich immer gefragt. Weil man kann sich ja auch schnell absprechen. Wir können jetzt alle Videokonferenzen führen. Und Sie hätten ja den Vorteil, Sie war ja eher auf die USA fokussiert. Das CEO-Team wäre rund um die Uhr erreichbar gewesen. Wäre vielleicht leichter gewesen in der Krise.
Ja, aber wir haben ja auch viele Kunden, die ja global auch unterwegs sind. Das heißt, man trifft ja keine Entscheidung nur für USA, Europa oder Asien. Das sind immer globale Entscheidungen. Auch wir beide müssen auch irgendwann mal schlafen und auch mal uns die nötige Ruhe gönnen. Und am Ende ist es einfach auch viel Abstimmungsbedarf. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube, wenn da jetzt keine Pandemie gewesen wäre, bietet dieses Co-CEO-Modell viele, viele Vorteile. Jen hatte ihre Stärken, ich habe meine Stärken. Wir haben uns beide, glaube ich, wirklich sehr gut ergänzt. Es gab dann darüber hinaus noch ein, zwei andere Punkte in der Strategie, wo wir nicht so zusammengefunden haben. Und
Das war
das Thema Integration, das war das Thema Plattform, die Vereinheitlichung der Datenmodelle. Das war mit Sicherheit ein Punkt. Und in Summe, wenn man all diese Punkte dann zusammenfasst, hat dann der Aufsichtsrat diese Entscheidung getroffen. Aber es war, muss ich wirklich sagen, das können Sie mir auch glauben, mit Sicherheit kein einfacher Tag, als es dann auch bekannt gegeben wurde. Und ich muss auch offen gestehen, wenn ich jetzt heute mal wieder gefragt würde, könnte ich dazu zu einem Co-CEO-Modell raten? Ich glaube, es kommt immer auf die Umstände an, aber definitiv hat dieses Modell auch seine Vorteile.
Als Sie gefragt wurden, ob Sie sich vorstellen könnten, CEO zu werden, Sie waren ja sehr jung damals, 39 Jahre alt, dann Chef eines nach Umsatz der größten börsennotierten Softwareunternehmen der Welt zu werden. Wie fühlt sich das an? Hatten Sie da ein paar schlaflose Nächte, als die Aufgabe so auf Sie zukam? Stellt man sich da die Frage, kann ich das wirklich?
Na, hatte ich offen gesagt eigentlich nicht.
Ernsthaft?
Respekt? Nein, hatte ich nicht. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, natürlich um Familie und Beruf. Ich habe mir viele Gedanken gemacht über die Ausrichtung vom Unternehmen, die Strategie, die richtige Strategie, um die SAP mittel- und langfristig auch erfolgreich zu halten. Das waren eigentlich die Themen, die mir sofort in den Sinn gekommen sind. Ich glaube, Ihr Punkt eigentlich weniger. Warum? Wenn man jetzt über 20 Jahre bei SAP ist und in den letzten Jahren auch schon viel Verantwortung getragen hat, ich glaube, man irgendwann kommt auch eine gewisse Routine rein, ja, mit Herausforderungen umzugehen, mit Druck umzugehen, mit Verantwortung umzugehen. Und wenn das für mich ein Problem wäre, dann wäre die CEO-Rolle in der Tat ein Problem. Aber ich nehme die Herausforderung gerne an. Ich bin dann jemand, der eigentlich schon sehr schnell darüber nachdenkt, ja, wie können wir denn die Herausforderungen lösen? Ich halte mich dann auch nicht zu sehr mit dem Negativen aus, sondern versuche immer wieder zu schauen, wie können wir denn als Team nach vorne schauen? Und versuche mich da auch erst gar nicht groß runterziehen zu lassen. Ich glaube, wenn man sich darüber zu viele Gedanken macht und dann auch in der Tat viele schlaflose Nächte hat, dann wird es in der Tat in so einer Rolle sehr, sehr schwer.
Aber kennen Sie sowas wie Selbstzweifel?
Selbstzweifel, ich würde es anders da ausdrücken. Ich glaube, es wäre sehr, sehr schlecht, wenn man sich nicht immer wieder hinterfragen würde, zu meinem Punkt auch von vorhin. Ich bin durchaus auch jemand, der sagt, wenn ich mir jetzt mal die Strategie anschaue, war sie zu 90% richtig. Ja, gibt es da immer wieder welche Punkte, wo man nochmal nachschärfen muss, wo man nochmal Dinge anpassen muss? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Selbstzweifel ist der falsche Begriff, aber Dinge zu hinterfragen, Dinge anzupassen, auch so offen und ehrlich zu sein, zu sagen, heute haben wir mal wieder eine Entscheidung getroffen, vor Wochen, die muss ich heute mal wieder korrigieren. Das mag schon mal vorkommen, aber Selbstzweifel nicht.
Bei all diesen strategischen Themen, aber auch Personalien, natürlich bei Ihrer Personalie, hat Aufsichtsratschef und natürlich Gründer der SAP, Hasso Plattner, ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis? Wie muss man sich das vorstellen? Telefonieren Sie regelmäßig? Haben Sie einmal im Monat einen Joe Fix? Schreiben Sie täglich SMS? Wie sieht das aus?
Nein, SMS weniger. Und ich muss auch sagen, wenn man sich mal den Kontakt anschaut, von mir zum Aufsichtsrat, dann ist es eigentlich eine sehr, wir haben einen sehr guten Kontakt, wir haben einen sehr engen Kontakt. Ich tausche mich mit verschiedenen Aufsichtsräten immer wieder aus. Man muss auch mal sehen, wir haben einen sehr diversen Aufsichtsrat. Wir haben mit Xi jemanden dazu bekommen, der technisch sehr stark ist, der den chinesischen Markt sehr gut kennt. Ich habe andere wie den Gunnar Wiedenfels, der auf der Finanzseite, der in den USA beheimatet ist, der den US-Markt sehr gut kennt. Und ja, ich habe auch Hasso. Und Hasso ist es dann oftmals so, dass wir uns auch mal austauschen über die Transformation, dass er mir mal auch Erfahrungen weitergibt, wie es früher so war. Es ist ja nicht der erste große technologische Wandel. Ich glaube, es ist einer der größten, den wir gerade vollziehen. Und da ist es einfach hilfreich, seine Meinung zu kennen, seinen Ratschlag zu hören. Und darüber tauschen wir uns schon hin und wieder aus. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir täglich oder wöchentlich telefonieren, sondern das ist sehr gezielt und oftmals natürlich auch im Rahmen der Aufsichtsratssitzung. Mhm. Ja.
Gibt es so das eine Ding, was Sie von Hasso Plattner gelernt haben?
Was ich an ihm schätze und muss man sagen, man kann ja auch schon seine Bewunderung ausdrücken, ist, er hat eine Gabe, Dinge fünf Schritte vorauszudenken, ja, auch zu sehen, wenn wir heute diese Entscheidung treffen, was könnte dann die Auswirkung sein, ja, auf den Kunden, auf den Markt, wie könnten wir dann in einem gewissen Feld dann auch weiterhin erfolgreich sein? Und dann merkt man schon sehr schnell, ja, seine Gabe eben, gewisse Dinge vorherzusehen, natürlich auch aufgrund seiner Erfahrung. Und darauf und auf diese Erfahrung greife ich natürlich sehr gerne zurück. Mhm.
Aber er ist auch keine ganz einfache Figur im Umgang, hat eine gewisse Meinungsstärke, eine gewisse Härte. Niemand kann sehen, dass sie gerade durchaus schmunzeln mussten, als ich das sagte.
Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, da tut man ihm Unrecht. Das sind natürlich ein Gründer von einem Unternehmen, eine gewisse Leidenschaft hat und bei Hasso vielleicht eine ausgeprägtere Leidenschaft. Das ist ja völlig verständlich. Und das ist dann durchaus auch mal, ja, die eine Diskussion oder die andere Diskussion, wo wir auch mal emotionaler diskutieren. Das ist ja auch völlig okay. Und was ich aber auch immer wieder betone, und dem ist auch so, er gibt Ratschläge, er gibt Empfehlungen, er gibt viel Erfahrung weiter, aber er würde sich nie einmischen in das Tagesgeschäft. Und das ist mir halt auch sehr wichtig, weil am Ende stehen wir als Vorstand natürlich auch in der Verantwortung für den Erfolg. Und dann ist es natürlich auch am Ende sehr, sehr wichtig, dass wir dann auch die Entscheidungen treffen. Und deswegen, ich schätze den Austausch, ich schätze auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Aber mir ist halt dann auch sehr wichtig, dass wir dann auch, wenn es dann um die Entscheidungen geht, dass natürlich dann der Vorstand diese dann natürlich auch alleine trifft.
Stimmt es eigentlich, dass Sie die Geburt Ihrer Tochter verpasst haben, weil Sie in der Nacht der Geburt mit dem Aufsichtsrat über Ihren künftigen Chefposten gesprochen haben?
Ja, nicht gesprochen, ne? Das war anders, die Geschichte. Ja, die war, es war in der Nacht, als klar war, dass das Co-CEO-Modell zu Ende geht. Und dann im Morgen musste ich zur Pressekonferenz. Natürlich gab es da ein paar Fragen, wie Sie sich vorstellen könnten. Und ich war dann schon auf dem Weg zur Klinik, bin nochmal kurz abgebogen, ja, um die Pressekonferenz zu machen, weil Sie sich vorstellen könnten, dass da natürlich an dem Tag, wie Sie ja auch wissen, dass da natürlich eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit und Aufgeregtheit war im Markt. Ja, und dann bin ich in die Klinik und dann war es leider so, dass ich ein paar Minuten zu spät war, aber heute schaue ich drauf und denke mir, alle sind gesund und an dem Tag hat dann nur gezählt, dass die Geburt gut gelaufen ist und der Tochter geht es sehr, sehr gut und am Ende ist es genau das, was es auch dann zählt, dass Tochter, Frau alle wohlauf sind und ja.
2 Jahre ist sie jetzt ungefähr alt, nach meiner Rechnung. Wie lässt sich eigentlich ein Familienleben mit so einem CEO-Job vereinbaren?
Ist nicht einfach und ist in der Tat auch eine Herausforderung, ja, weil jeder Mensch hat einen Beruf, jeder Mensch hat Familie oder Freunde zumindest und jeder Mensch braucht auch ein bisschen Zeit für sich, ja, mal ein Buch zu lesen oder mal in die Sauna zu gehen oder mal ein paar Stunden für sich zu haben, einfach mal gewisse Dinge natürlich auch mal zu tun, ja, seinem Hobby nachzugehen und diese 3 Säulen, Das ist schon eine Herausforderung, gerade jetzt in meiner Rolle, auch mit vielen Auslandsreisen jetzt wieder nach Covid. Und da ist es einfach wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Meistens kommt die 3. Säule ein bisschen zu kurz, ja, dass man dann schon sehr stark natürlich dann auch auf, klar, der Beruf, der fordert einen. Das 2. Thema ist dann Familie und bei dem 3. Thema muss man dann halt schauen.
Wie läuft das denn bei Ihnen? Wie sieht so ein Arbeitstag aus? Sind Sie um 7 im Büro und sitzen da bis 22 Uhr oder? Wie muss man sich das vorstellen?
7 versuche ich zu vermeiden. Ich bin nicht der Frühaufsteher, auch wenn natürlich die Kinder Frühaufsteher sind. Die ziehen den Anfang vom Tag schon etwas nach vorne, muss ich zugeben. Das andere ist natürlich, dass ich mir versuche, morgens natürlich die Zeit zu nehmen, dass man dann natürlich so gegen 8 geht es dann eigentlich in die Abstimmung mit dem Team, mit meinem engeren Zirkel, mit meinen Assistenten und dann geht's in den Tag und dann versuche ich, wenn ich keine externen Termine habe, wenn ich nicht auf Reisen bin, mir auf jeden Fall abends auch ein paar Stunden zu nehmen oder, und das ist halt vor allen Dingen auch das Wichtigste, dann natürlich an den Wochenenden mir möglichst viel Zeit zu nehmen.
Wenn man sich so umhört über Sie und Porträts liest und so weiter, dann gibt es so ein Muster. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen bewusst, aber mich würde das mal Ihre Meinung dazu interessieren. Das heißt immer, Bill McDermott sei der Visionär gewesen Und über sie heißt es, sie sind fleißig, sie sind nett, ja, und sie bauen auch Brücken. Aber schmerzt sie das eigentlich? Wären sie nicht auch gerne ein Visionär?
Ja, also ich glaube, da wird natürlich viel geschrieben. Und natürlich ist das auch, man ist sehr schnell dann auch in der Schublade. Aber ich muss offen sagen, damit beschäftige ich mich eigentlich am Ende weniger. Für mich ist sehr wichtig, was am Ende dann hängen bleibt. Und ich glaube, SAP hat sehr, sehr wohl sehr große Visionen. Wir haben sehr große Innovationen. Wir arbeiten an dem Thema Nachhaltigkeit. Wir arbeiten an dem Thema widerstandsfähige Lieferketten. Mhm. Zeigen Sie mir mal ein Technologieunternehmen, ja, das auch in der Tat genau an diesen Arbeiten auch so konkret arbeitet, die Dinge auch umsetzt. Und ich glaube, da wird viel, viel hängen bleiben, auch auf der Innovations- und auf der Visionsseite. Deswegen beschäftige ich mich damit weniger. Natürlich hat auch vieles zu tun mit dem Auftreten, ja. Bill und ich sind zwei komplett verschiedene Persönlichkeiten. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Aber es würde jetzt auch wenig oder es hat wenig Sinn zu versuchen, jetzt ja anders da oder sich anders da zu verhalten, anders da zu kommunizieren. Ich glaube, authentisch zu bleiben, sich bei sich selbst zu bleiben, sich auf seine Stärken zu besinnen, ist auch ganz wichtig. Und deswegen habe ich mit den Themen eigentlich kein Problem.
Sie haben die großen Visionen von SAP angesprochen, die vielen Pläne, die Sie haben. In der Tat, wenn man sich das aber mal anschaut und in der Tat die Zahlen, die man ja so vergleichen kann, mit anderen Technologienkonzernen vergleicht, dann sieht man schon, dass sich die SAP-Aktie ja jetzt in den letzten 12, 18 Monaten verglichen, gerade mit anderen Technologiekonzernen, nicht so toll entwickelt. Woran liegt das eigentlich? Kommen die Visionen, die großen Ideen einfach nicht an?
Ja, das hat andere Gründe. Ich glaube, zum einen, wenn man sich jetzt mal auf die letzten, ja, auf das letzte Jahr mal zurückblickt, ich glaube, wenn man sich mal rein auf die nackten Zahlen fokussiert, wird man ja schon sehen, dass sich das Cloud-Wachstum sehr stark beschleunigt hat. Selbst in einer Zeit von der Pandemie, wo wir schon auch den einen oder anderen Rückschlag zu verdauen hatten mit unserer Reisekostenlösung, Concur, es wird halt mal wenig gereist und trotzdem dann auf ein Wachstum zu kommen, das über dem von vielen, vielen anderen Wettbewerbern liegt, auf einer höheren Basis, zeigt schon, dass wir sehr, sehr gut vorankommen. Das andere Thema mit dem Aktienkurs, ja, ist natürlich ein Thema, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Investoren sind wichtig, die Aktionäre sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ja, wenn man sich mal die letzten 3 Jahre anschaut, dann gab es ja schon auch einige Richtungswechsel. Und dass man dann sagt, Wachstum, Zukäufe, dann wieder einen höheren Fokus auf Marge. Dann jetzt die Transformation mit der Cloud, mit dem Änderung des Geschäftsmodells, auch dem Versprechen, dass natürlich mit dem Wandel von den Einmallizenzen on-prem hin zu den Subskriptionserlösen, natürlich gibt es da 2 Jahre rein mathematisch, hat man da erstmal weniger Gewinn. Aber dann natürlich mit dem Versprechen, dass man im Jahr 3, wenn dann natürlich auch die wiederkehrenden Umsätze dann auch eben weiterhin da sind bei der Cloud, dass man dann auch wieder zweistellig auch im Gewinn wachsen wird. Das dauert seine Zeit und Investoren, die sagen uns das auch. Die sagen, die Strategie ist die richtige, ihnen gefällt die Vision, ihnen gefällt auch, was wir an Innovationen liefern. Aber das Vertrauen, das hat halt einfach seine Zeit gebraucht, auch das wieder aufzubauen, auch zu beweisen, dass man diese Strategie jetzt umsetzt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn wir jetzt weiter an unserer Strategie arbeiten, wenn wir weiter unsere Zahlen so liefern, wie wir liefern, wenn wir unsere Versprechen einhalten, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass auch der Aktienkurs in ein paar, ja, auch dem auf jeden Fall auch folgen wird.
Ich finde das sehr interessant, gerade diese ganze Cloud-Transformation. Ich glaube, ohne Frage, das ist der richtige Weg und das ist ein guter Weg. Ich stelle mir nur immer die Frage, warum ist das eigentlich jetzt erst das große Thema? Ich meine, auch in den letzten paar Jahren schon. Aber eigentlich hat ja SAP schon 1999, ich habe nochmal nachgeschaut, das Portal mysap.com gehabt, um den Zugriff auf Unternehmensanwendungen übers Internet möglich zu machen. Und dann gab es auch Hosting-Möglichkeiten für andere Unternehmen. Im Grunde sehr früh das, was AWS und Microsoft heute anbieten. Wurde das Thema einfach jahrelang vernachlässigt oder warum hat man nicht früher darauf gesetzt? Weil dann wären sie doch jetzt an der Börse eine ganz andere Nummer, eher so wie Amazon, AWS oder Microsoft.
Ja, Herr Mattes, das ist eine sehr berechtigte Frage und ich muss auch zugeben, ich kenne jetzt nicht alle Details und wie die Entscheidungen damals dann gefallen sind, wie sie gefallen sind. Ich denke schon, Sie haben ja ein Beispiel genannt, ja, mit damals mit der SAP Hosting, was ja so der Ansatz war, ja, von einem Hyperscaler. Man hat realisiert, die Kunden wollen gewisse Dinge outsourcen, wollen vielleicht den Betrieb einem Technologieunternehmen übergeben. Und ich glaube, damals hat es definitiv eine große Chance gegeben, ja, noch konsequenter auf diesen Zug aufzuspringen. Aber das ist immer die Schwierigkeit, ja, wenn man sehr erfolgreich ist in einem Geschäft. Und wenn es natürlich auch gewisse Kapitalmarkterwartungen gibt, dann quasi auch die Richtung zu ändern, ist nicht immer so einfach. Ja. Gerade, wie ich eben erwähnt habe, wenn man sehr erfolgreich ist. Und mit Sicherheit gab es da die eine oder andere Möglichkeit, wenn man zurückschaut, hätte man da vielleicht konsequenter schon frühzeitig auf die Cloud setzen können? Ich denke schon. Wichtig ist jetzt für uns, dass wir jetzt den Weg konsequent bestreiten und das auch sehr erfolgreich. Und von dem her möchte ich da auch mehr nach vorne blicken und nicht mehr so sehr zurück.
Vielleicht nochmal für alle, die es nicht genau wissen, erklären Sie nochmal, was das alte SAP-Geschäft ist und was sich jetzt in der Cloud ändert. Vielleicht so ganz knapp, damit das wirklich jeder verstanden hat, weil das, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist.
Ja, also in der Vergangenheit stand SAP ja sehr, sehr stark für, ich kaufe mir Software für ERP. ERP beinhaltet Finanz, beinhaltet Personalwesen, beinhaltet Einkauf, beinhaltet Supply Chain, Manufacturing. Und diese Software, die kaufe ich mir, die implementiere ich. Und sehr oft wurde diese Software dann auch nochmal modifiziert. Das heißt, oftmals hatte das Business auch nochmal sehr viele Wünsche. Und dann hat man nochmal eine Schleife drumherum gebaut und die andere Schleife. Und dann wird natürlich auch so eine Software komplexer. Ja, und diese Software, die hat sehr erfolgreich funktioniert sie auch heute noch. Aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit zu sagen, nun, liebe Kunden, es gibt auch viele, viele neue Innovationen im Rahmen der künstlichen Intelligenz. Wir wollen es auch nicht mehr so komplex machen, sondern wir wollen euch mehr auf dem Standard halten. Das heißt, wir bauen unsere Software anders. Wir geben euch die Upgrades automatisiert. Ihr müsst nicht mehr alle 7, 8 Jahre durch so eine Einführung durchgehen und nicht mehr jeder Upgrade wird auch so komplex sein. Das heißt, wir ändern die Architektur. Wir ändern auch, dass wir die Software nicht mehr verkaufen, sondern wir vermieten sie in einem Subscriptions- oder einem Pay-as-you-go-Modell. Und wir nehmen die Kunden viel enger an die Hand und übernehmen den Betrieb. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied. Und darüber hinaus, wenn die Kunden dann auch enger am Standard sind, können wir ihnen fortlaufend dann auch Innovationen über Upgrades dann quasi automatisiert zur Verfügung stellen im Bereich der künstlichen Intelligenz, Erweiterung von Funktionalitäten, neue Innovationen wie unser Geschäftsnetzwerk.
Und das, das klingt ja alles.
Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied.
Und das klingt alles ja erstmal vernünftig. Gleichzeitig, als Sie dann den Kern dieses Wandels beschrieben haben, ist der Aktienkurs erstmal eingebrochen. Wollen die Investoren es nicht verstehen oder haben sie es nicht verstanden?
Nein, die haben es schon verstanden, die waren nur enttäuscht und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ja, wir haben kurz vorher auch ein, zwei Mal auch unsere Finanzmarktziele angepasst. Wir haben auch da andere Erwartungen geweckt, was zum einen Umsatz, aber auch die Gewinnseite angeht. Und plötzlich war es auf der Umsatzseite so, dass ein sehr starker Fokus auf die Cloud war. Und das sagen auch die Investoren, das ist absolut der richtige Weg. Aber natürlich bedingt diese Transformation erstmal in den ersten beiden Jahren weniger Gewinn, weil ich halt einmal Umsatz eintausche gegen langjährigen Subskriptionsumsatz. Und das ist ein großer Unterschied. Und die Investoren verstehen das. Sie haben nur gesagt, warum habt ihr uns denn kurz vorher was anderes versprochen? Und das ist ein Punkt, den müssen wir auf uns nehmen. Das heißt, ich wusste auch zum gewissen Grad, dass ich da gewisse Investoren mit Sicherheit enttäuschen werde.
Aber es war schon heftiger, als man erwarten konnte.
Es war mit Sicherheit so, dass wir mit einer negativen Reaktion gerechnet haben, dass sie dann so ausfällt. Ja, am Ende des Tages ist es immer wichtig zu sagen, tue ich gerade das richtige mittel- und langfristig für die SAP. Und da kann ich Ihnen heute nur sagen, ich bereue diese Entscheidung keine einzige Sekunde. Sie war die richtige, sie ist die richtige. Im Übrigen auch für unsere Investoren und Aktionäre, weil es doch allen am Ende darum gehen muss, die SAP mittel- und langfristig erfolgreich zu machen.
Interessant ist halt, dass der Börsenkurs daraufhin auch einfach weiter rumgedümpelt ist. Also wir müssen das, glaube ich, weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Ich würde gerne noch mal ein bisschen den Fokus erweitern, bevor wir zum Schluss kommen, denn wir sind ja auch gerade in einer wirklich sehr heiklen weltpolitischen Lage. Und wenn man mal von dem akuten Ukraine-Konflikt, von dem Krieg in der Ukraine absieht, dann gibt es ja noch eine dahinterliegende Entwicklung, die oft beschrieben wurde, dass möglicherweise die Welt in so zwei Blöcke zerfallen könnte, in einen Westen und einen eher autokratisch dominierten Osten und mit China als Zentrum sozusagen. Das hat natürlich eine große technologische Dimensionen auch, weil natürlich die Welt technologisch eher einheitlich ist, jedenfalls aus Sicht von SAP, weil sie ja in alle Richtungen Geschäft machen. Was würde das eigentlich bedeuten, wenn die Welt in so Blöcke zerfallen würde und wie bereitet man sich darauf vor?
Ja, die Welt wird zurzeit auch aufgrund genau dieser geopolitischen Spannung nicht einfacher, ja, für viele global agierende Unternehmen. Auf der anderen Seite schafft SAP dafür auch viele Lösungen. Ja, unsere Software ist für über 100 Ländern in der Welt lokalisiert. Wir betreiben unsere Software in über 150 Ländern. Und es gibt natürlich auch Unternehmen die Chance, dann auch quasi auch lokalisierte Lösungen dann auch zu schaffen, ja, um auch den Betrieb weiter aufrechtzuerhalten. Und natürlich ist es dann auch so, wir sehen das Thema gerade jetzt mit den Lieferketten, die werden immer mehr unterbrochen. Auch da gilt es dann natürlich auch mit Technologie global agierenden Unternehmen weiterhin Lösungen zu schaffen. Dienstleistungsseite,
aber gleichzeitig wir sind weit weg von so einem Szenario, aber es ist nicht undenkbar, dass die Sanktionen der Amerikaner gegen China deutlich schärfer werden. Und sie machen ja nun Geschäft mit beiden Märkten. Bereiten Sie sich darauf vor?
Natürlich spielt man da gewisse Szenarien durch. Und wir haben ja auch Kunden aus den USA, die Geschäfte in China machen. Und wir haben Kunden in China, die Geschäfte in den USA machen. Und am Ende müssen wir Lösungen schaffen, wie diese Unternehmen weiterhin global agieren können. Wird das schwieriger? Auf alle Fälle. Werden vielleicht auch einige IT-Landschaften lokalisierter? Und müssen wir den Kunden, was man eigentlich, wenn man ein global agierendes Unternehmen ist, möchte man ja auch standardisieren. Sind wir da gerade vielleicht etwas auf einem rückläufigen Trend? Absolut. Das Gute ist aber wiederum auch da, wir können dafür Lösungen schaffen, auch wenn das vielleicht erstmal die Komplexität durchaus
erhöht. Das heißt, Sie bereiten sich auf eine Welt eines voranschreitenden Decouplings vor?
Ja, ich hoffe, dass die Politik es zum einen mal schafft, ja, dass es eben nicht diese Zweiteilung geben wird. Ich könnte mir schon vorstellen, ja, wenn man jetzt gerade auch sieht, was in Russland so passiert, dass das vielleicht auch sogar der Wunsch ist, ja, von einigen wenigen. Und ich hoffe, dass es genau dazu nicht kommt, weil ich glaube, die Welt, alle profitieren davon sehr stark, ja, dass wir freien Handel haben, dass wir globalisierte Lieferketten haben. Das hat viele, viele Vorteile. Und keiner kann wirklich wollen, dass diese Welt so in zwei Teile dann, sage ich, zerfällt. Und da vertraue ich auch auf die Politik, die hoffentlich trotz des Krieges es schaffen wird, dass genau dieses Szenario nicht eintritt. Und wenn es eintritt, dann werden wir dafür auch Lösungen haben.
Und was glauben Sie, ist das für eine Welt, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, in der jetzt Ihre Kinder aufwachsen werden? Es wird ja viel von einer Zeitenwende gesprochen, von einem dramatischen Wendepunkt, der dafür sorgt, dass wir letztlich eine andere Welt haben. Was ist das für eine?
Nun, meine Generation, ich selbst habe ja keinen Krieg bisher direkt miterlebt. Ich muss sagen, natürlich gab es auch vorher Kriege, aber das ist jetzt ein Krieg, wo ich sagen, der ist auch für mich sehr, sehr präsent und zeigt auch, wenn man die Bilder dann sieht aus der Ukraine, das erschüttert einen. Natürlich denkt man dann auch an seine eigene Familie. Man lernt auch wieder wertzuschätzen, was wir eigentlich haben in der freien Demokratie. Und natürlich hofft man, dass die Politik erfolgreich ist, jetzt eben da Lösungen zu finden und diesen Krieg dann auch hoffentlich schnell zu beenden. Und ich denke, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man auch immer wieder selbst jetzt auch gerade in dieser Krise, in diesem Krieg dann auch klar Stellung bezieht. Und was die Kinder angeht, dass man es ihnen auch erklärt. Der Kleine nimmt es durchaus auch schon ein bisschen wahr und dann muss man es ihm erklären und sagen, hey, das ist etwas, was kein Mensch gerne möchte. Man muss ihm auch erklären, wie wichtig der Frieden ist, wie wichtig es auch ist, dass man auch immer wieder auch Rücksicht auf den anderen nimmt. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr, das sind Werte einer Demokratie, die wir jetzt auch gerade in diesen Zeiten wieder viel mehr wertschätzen und auch hochhalten sollten.
Herr Klein, ganz herzlichen Dank für diese interessanten, nachdenklichen Worte zum Schluss nochmal, aber tolles Gespräch und das werden wir sicher bei Gelegenheit fortführen.
Vielen Dank, Herr Mattes.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich ein Handelsblatt Disrupt Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/Mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.